ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Tada, willkommen beim Jubiläumspodcast von ARD und Deutschlandfunk. 100 einprägsame, kontroverse, verblüffende Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte hören wir uns an und stellen wir jeweils kurz vor. Und jetzt stelle ich kurz uns vor. Mein Name ist Nora Gomringer und ich darf 100 aus 100 moderieren mit
Jörg Albrecht.
Lieber Jörg, dieses nächste Stück hast du mitgebracht. Wir kümmern uns und fragen uns ja nach dem Menschenbild.
Ja. Und erstmal ist der Titel toll. Ein Menschenbild, das in seiner Summe Null ergibt. Ein Stück aus dem Jahr 2006 und zwar von Georges Cameron, der es geschrieben hat, Regie geführt hat und auch die musikalische Komposition verantwortet. Ja, es ist ein ganz wildes Stück. Es geht auch los mit dem Zirkusansager, der uns reinführt in eine Welt, in der wir ohnehin leben, in der alles durchkapitalisiert ist, in der Versprechungen und Versprecher sich abwechseln, in der Wünsche und Bedürfnisse ununterscheidbar geworden sind, also Konsumbedürfnisse. Und dann gehen wir eigentlich so von O-Ton zu O-Ton. Also es gibt Interviews, die wahrscheinlich inszeniert sind. Ja. Das bekommen wir dann irgendwann auch raus. Ja. Männer und Frauen erzählen von verschiedenen Jobs, von verschiedenen Geschichten, die ihnen passiert sind, in denen das Ganze, in dem sie leben, aber diese Gesellschaft immer wieder auf unterschiedliche Weise auftaucht. Zum Beispiel geht es dann irgendwann, also einer der Interviewten war Teilnehmer so einer Show im Privatfernsehen, die in Ecuador gedreht worden ist, und dann geht es auf einmal um Lonesome George, eine jetzt fast 160 Jahre alte Schildkröte auf den Galapagos-Inseln, und um die Frage, ob er der Letzte seiner Art sein will, da er sich nicht fortpflanzen möchte, und was dieser Lonesome George denkt und ob er ein Vorbild sein könnte. Ein Vorbild dafür, wie Gedanken über eine lange Zeit gedacht werden. Also das Stück changiert so zwischen so einem ja ganz wilden, auch ruppigen Stil. Immer wieder kommen ja auch so Songs, ganz im Stil der Goldenen Zitronen, deren Sänger Georges Cameron ja auch ist. Mhm. Und dann aber auch so ruhigeren Phasen und Teile, die ja so fast meditativ eben sich ausbreiten.
Ich fand lustig, dass es eben diesen Wechsel gibt von Monologen, die den Menschen ja zum Teil auch richtig auch in seiner Naivität ausstellen und sehr, da ist keine Überhöhung, da ist keiner ein Held, es sind echt alles Leute, denen man eigentlich in der U-Bahn begegnen könnte. Jeder Mensch,
ja,
jeder ist da mit
so
drin.
Gespräche wie in der U-Bahn, auch, ja, ne, wo man so mithört.
Genau, wo es auch manchmal ja keine so richtige Anschlusssituation zwischen Sprechenden manchmal auch gibt.
Ja.
Deshalb, da gibt es ein tolles Zwiegespräch zwischen zwei Frauen, wo man das Gefühl hat, hier sind die überhaupt nebeneinander, laufen die da gerade rum oder ist die eine am Telefon und die andere, und ich höre halt immer nur die Fetzen von Konversationen, die ich halt höre, weil ich neben der Person bin. Und trotzdem gehen sie aufeinander schrägerweise ein. Und das ist gut gelungen. Das fand ich eine der besten Stellen drin. Mhm. Da gibt es ein tolles Zitat von einer Frau, die sagt, meine Pflanzen wachsen in meiner Abwesenheit besser. Also das Realisieren, dass man eigentlich fast stört in der Umgebung, in die man sich gemacht hat. Und dann sagt sie ihm auch, ich frage mich, ob ich meine Kinder schlagen würde, also die, die ich nicht habe. Ich war früher nicht so, früher war ich heiter. Also das ist gut eingefangen, also für Frauen, die so um die 40 sind hier.
Ja, ich finde, es ist so ein sehr mitreißender Reigen dieser ganzen Stimmen, ob die nebeneinander herlaufen oder nacheinander kommen, und dass wir beim Hören doch wieder so in diesen Nullerjahren sind, war für mich irgendwie zumindest jetzt beim Wiederhören so. Ich kannte das Stück schon. Mhm. Also es ist so eine Gesellschaft, die eben von diesem Trash-TV, aber auch schon von Hartz IV geprägt ist und kurz vor der Bankenkrise steht, und das alles steckt für mich jetzt beim Hören drin. Ich finde, dass das Improvisationstalent der Leute, die es machen, ist ja auch ein tolles Schauspielerensemble, unter anderem mit Fabian Hinrichs und Daniel Lommatsch, dass die es wirklich super machen. Und ja, Cameron selber, also Thomas Seel mit bürgerlichem Namen, spricht ja auch selber und kommt drin vor. Also ich finde, das ist eigentlich genau das, was es am Anfang ist. Es ist irgendwie ein Zirkus auch, in dem verschiedene Leute in der Manege auftreten.
Gut.
Dann sage ich Ton ab für ein Menschenbild, das in seiner Summe Null ergibt.
Meine Damen und Herren, liebe Ein- und Ausgeweihte, willkommen im Breitklang der Möglichkeiten und Bedingungen. Drehen Drehen Sie Ihr Radio auf, lassen Sie sich ein. Aber achten Sie auf die Richtigkeit der folgenden Anweisungen. Es könnten uns Fehler unterlaufen sein in unseren Versprechungen. Wenn alles super ist, ist nichts mehr super. Unserem frischen Hasen könnte der letzte Haken bereits geschlagen sein. Das Leben werden Sie kaum noch selbst erleben. Das erledigen wir, Ihre bezahlten Vertreter. Alle Reize liegen blank. Schauen Sie sorgfältig hin. Sie dürfen, sollen, müssen teilnehmen, um auf demselben Modezustand zu sein und um all die verstandenen und nachahmenswerten Codes aufzufischen, die man braucht, um die aktuelle Haltung äußerlich nachstellen zu können. Auch wenn die aus längst abgelegten Strömungen zusammengesetzt ist. Frisch erfinden darf hier niemand mehr. The death of the cool. Jeden neuen Opel werden wir Ihnen als Revolution anpreisen. Rasierwässer sind für uns freiheitsfördernd. Viva radikalisiert dein Leben. Sie haben nur einen Ausweg. Als Originalmensch werden Sie sich aufstellen müssen an den einzelnen Hinterbeinen und ungezählten Hindernissen. Vorsicht! Schwarz, Rot, Heiß! Oder doch ein Ausstieg, ohne auszutreten, etwa zur Besinnung kommen? Bitte vorerst keine Informationen, keine Möglichkeiten, keine Angebote, keine Benötigung mehr. Okay, Ladies and Gentlemen, dann schließen Sie sich versuchsweise der Bewegung der Ninfos, der No-Infos an. Wollen noch mal sehen, ob auf diesem Wege ein paar echte Wünsche entstehen. Ein guter Plan, mein lieber Maus, hoffentlich wird was draus. Wir gehen jetzt mal ran und analysieren die ersten Suchenden. Zählen Sie mit und berechnen Sie sich Ihr eigenes Menschenbild. Vorhang auf. Glück auf.
Ja, es könnte losgehen. Dann erzählen Sie doch mal.
Ja, was war noch prägend für mich? Ich weiß nicht genau. Also es gab mit 16, 17 diese Hodenoperation. Der Hodensack wird so oft freigelegt und dann wird so eine betonähnliche Flüssigkeit da so rein, das wird verstopft, mhm. Die Vene wird sozusagen verstopft. So, und dann wirst du aber vorher so von der Schwester so rasiert, dann mhm. kommst du rein, so zack, ne, dann also halb, wie heißt das, also halb Narkose, also nicht voll Narkose, sondern so örtliche Betäubung. Ja, genau. Also wirst du ganz so mit so trocken rasiert, so mit so ganz schnellen, kurzen Bewegungen, so tick, 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 und das ist so peinlich. Die Frau ist so, und dann kommst du, wirst du hingelegt. Wir werden erst ein Kontrastmittel spritzen, und zwar hier in so die Vene. Und das ist so eine schwach radioaktive Substanz, und damit wir überhaupt sehen, wo das alles so verläuft. Und dann haben die mir das Zeug, und die Spritze ist so dick wie die Ader selbst, reingejagt, das tut schon weh. Und dann merkt man, wie diese Flüssigkeit sich durch den Körper so arbeitet, brennt, ne? Und dann schreist du schon so. Ne? Und du liegst halt so in Hamburg-Barmbek und so und so. Und dann, wir wussten sie, wo die Ader langläuft. Okay, und dann haben sich betäubt, haben also Spritzen, und zwar direkt rein so. Und ich muss echt sagen, das war eine der schlimmsten Schmerzerfahrungen, die ich in meinem noch sehr jungen Leben überhaupt hatte. Also rein und zack. Und es gab nur so zwei Zeitschriften, Automotorsport und irgendwie so Sportbild und Automotorsport. Und da habe ich die beide so genommen und habe dann so gelesen und dachte, was haben die denn? Dann musste auch ein bisschen lachen. Und dann hat die Betäubung aber bei mir auch nachgelassen. Und dann wusste ich, warum die Kameraden da... Naja, und dann haben meine Eltern mich abgeholt. Und ne, man geht dann so der Mutter entgegen sozusagen und so Nieselregen, Hamburger Norden. Ja, mit 17 dann fangen die Haare so nacheinander wieder zu wachsen, fängt an zu jucken, man kann noch nichts machen, dann war es okay, wir haben Fäden gezogen. es ist alles so, es ist eigentlich auch krank, das alles zu erzählen.
Die haben uns dann so Politessenkostüme gegeben. Mit denen sind wir dann in der Fußgängerzone rumgelaufen. Dann oben eigentlich ganz normal aus, so mit Mütze und Hemd und Krawatte und so. Nur unten eben, da mussten wir ganz kurze, enge Röcke tragen und Netzstrümpfe und schwarze Stiefel. Das Einzige, was man können musste für diesen Job, war höchstens Kleidergröße 36 zu haben. Wir haben uns dann aufgestellt vor Bahnhofseingängen und Warenhäusern und mussten dort so Mustergrößen von einem ziemlich strengen Männerdeodorant verteilen. Und ich weiß noch, als ich dann abends nach Hause kam, als nach Männerdeo duftende Politesse. Ich habe das 6 Schichten lang gemacht. Die Bezahlung war eigentlich ganz gut.
Sie haben den Ausgang verpasst! Aus Ihrer unentschuldigten Unmündigkeit! Das Unvermögen, sich des eigenen Verstandes oder eines anderen zu bedienen! Mitverschuldet nicht aus Mangel an Verstand, sondern aus Überflutung der Kanäle! Von den Bewegungen mit der Anleitung anderer! Aufgeklärt und abgeklärt! Aufgemacht und weggesperrt! Diese Freiheit nehmen wir uns, egal wer will oder nicht. Auf in den Westen, weiter, weiter. Das begehbare Musical, wo am Ende keiner mehr übrig bleibt. Alles greller als bunt, voll in Bewegung, mit der Anleitung anderer. Aufgeklärt und abgeklärt, aufgemacht und weggesperrt. Sie werden immer neue Berufungen behaupten, für Wellness oder gegen den Iran. Volle Bewegung mit der Anleitung anderer. Satan, okay, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Stopp den Krieg. Schlag die Schweine tot.
In Nordamerika lebt ein Indianerstamm, der ein wirklich ungewöhnliches Jagd-Motivationstraining betreibt. Einmal im Jahr, in der ersten Vollmondnacht nach der winterlichen Sonnenwende, stellen sich die jungen Männer des Stammes spielerisch über die unvermählten Frauen ihrer Gemeinde. Hierbei knien sich die Squaws auf den Boden und lassen sich von jeweils einem einzelnen Mann beleidigen. Die Indianer trinken Büffelblut aus einem Wildlederbeutel und spucken es den Frauen mitten ins Gesicht. Hierbei schreien sie unablässig: Ich besiege dich. Ich verachte dich. Ich bin dir über, also demütige ich dich. Bis alle werdenden Mannsbilder einmal dominieren durften, vergehen bis zu 3 volle Tage, in denen ununterbrochen gespuckt und gebrüllt wird. Sinn dieses überlieferten Rituals ist es, das Selbstbewusstsein der kommenden Krieger zu stärken. Sie sollen durch die Erfahrung über physisch Schwächere ein furchtloseres Hatzverhalten bei der Büffeljagd erlangen. Die jungen Frauen wiederum empfinden diese Zeremonie als absolut positiv und notwendig. Andernfalls befürchten sie, würde ihr Volk von konkurrierenden Stämmen verdrängt werden. Außerdem schmecke das warme Büffelblut angenehm süß und sorge für eine glatte Gesichtshaut.
Also ich finde zum Beispiel so eine Politik der kleinen Schritte gut. Zum Beispiel, dass man jetzt sieht, dass Verhandlungen auch mal wieder was bringen können. Beispielsweise, ich habe jetzt gerade gehört, die Continental AG hat zum Beispiel nach langen Verhandlungen sich entschieden, dass sie die Pkw-Reifenproduktion, ich glaube in Hannover, bis 2007 fortsetzt. Und dann sieht man ja, dass das Verhandeln eben doch was bringt. Und dann ist es halt zu diesem Kompromiss gekommen, bei dem es, glaube ich, keine Gewinner und keine Verlierer gibt auf beiden Seiten. Es muss natürlich die Stadt fit gemacht werden, weiter als Standort für die Zukunft. Also fit wie ein Turnschuh, könnte man sagen, oder so. Und da ist ja auch schon so viel passiert. Ja, der Kuckuck zum Beispiel, dieser Vogel, den gibt es ja wirklich, das ist ja ein Vogel, der hat war lange Zeit aus den Stadträumen vertrieben, ganz weit. Und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Vögeln, die inzwischen wieder auch in städtischen Gebieten nistet. Das sind ja einfach auch Fortschritte oder es wurden ganz viele Kindergartenplätze geschaffen. Es sind, wir haben sogar selber angefangen, Kindergarten bunt anzumalen. So. Und ich wollte jetzt immer mal meiner Mutter danken dafür, dass sie mir sehr früh in meinem Leben eine Person an die Seite gestellt hat, die mir ganz viele Fähigkeiten auf den Lebensweg mitgegeben hat, die mich mit einer Art, wie soll ich sagen, ja, ganz großen Urvertrauen oder so erfüllen, mit einem ganz gesunden und unumstößlichen, aber sehr gesunden Selbstbewusstsein, könnte man sagen. Das war meine Kinderfrau Uschi Winke. Ja, ich stand dann immer da unten an dem an dieser Treppe zu unserem Garten. Wir hatten diesen sehr großen Garten. Und ich habe dann immer gerufen, wann kommt Uschi Winke? Wann kommt Uschi Winke? Dafür wollte ich meiner Mutter Mama danken, dass sie mich einer so ganz besonderen Person in die Hände gegeben hat. Ja. Jetzt hat die ECE den Zuschlag für das alte Postgebäude am Hauptbahnhof bekommen. Dort wird, die ECE ist eine Hamburger Investorengruppe. Und dort wird, das ist ganz toll, in Mitte dieses Jahres ein großes Einkaufszentrum entstehen. Noch eins, genau. Und dort wird ein Einkaufszentrum der Superlativen. 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, das sind glaube ich 10% mehr, als die gesamte Innenstadt bis jetzt aufweist. Und die meckern, denen sollte man mal eins sagen, das ist ganz interessant, das wissen viele nämlich nicht. Diese ECE hat vor 20 Jahren ungefähr angefangen, Einkaufszentren in Deutschland nach dem Vorbild amerikanischer Shopping Malls zu bauen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die amerikanischen Shopping Malls ihrerseits ursprünglich nach dem Vorbild alteuropäischer Stadtkerne konzipiert wurden. Wir haben es also eigentlich nur mit einer Art Reimport von alteuropäischer Bautradition zu tun. Das kann man dann auch ganz schön sehen. Es gibt da diese so Cafés, das kennen viele ja auch schon. Also ist man ja auch schon vielleicht heimisch mitgeworden mit dem Café Venezia oder wo es denn dieses richtige Ital-Eis gibt. Ja, also ich war jetzt zum Beispiel im Sommer in Südamerika, also nicht ganz beruflich, aber auch nicht ganz privat so, für ein größeres, nicht öffentlich-rechtliches Fernsehunternehmen. Ich habe dort teilgenommen an einem, einem Fernsehformat. Die haben einfach 10 Personen aus Westeuropa nach Südamerika in ein dritte Weltland geschickt und geguckt, wie wir uns da so machen. Und ich stand dann in Quito am Flughafen, das ist Ecuador, die Hauptstadt von Ecuador. Ich dachte aber, ich bin in Caracas, weil in Venezuela, weil das haben die uns nicht gesagt. So, jetzt ist es aber so, ich kann überhaupt kein Spanisch, also Sprachen ist bei mir sehr schlecht. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, so dieser Zahlsatanische. Und dass er auch, ich glaube, das habe ich verstanden, gesagt hat, wie dass Frauen aber doch schon irgendwie sowas wie Führung auch brauchen. Also wenigstens so, also jetzt beim Tanzen. Und ja. Dann haben die uns nach Galapagos geschickt. Ja, die kommen gleich drauf, warum ich das erzähle. Es gibt da auf dieser Insel eine Schildkröte und die heißt Lonesome George. Und Lonesome George, das wirklich war, ist das letzte Tier seiner Art. Wenn Lonesome George stirbt, ist diese Art ausgestorben. Dann haben Biologen herausgefunden, dass 300 Kilometer weiter entfernt auf einem anderen Archipel zwei Schildkrötenweibchen leben, dieser Art ähnlich oder verwandt sind. Und jetzt haben sie die natürlich nach Galapagos geholt, zu dieser Schildkröte, zu Lonesome George, und warten nun seit gut 20 Jahren darauf, dass sich Lonesome George fortpflanzt, aber der will natürlich nicht, was vielleicht auch verständlich ist, weil das Tier ist ja 157 Jahre alt. Und diese Biologen aus der ganzen Welt holen diesem Tier jeden Morgen einen runter, das stimmt tatsächlich, und der will aber eben nicht. Und ich stand vor diesem Tier und das war ein erstmal ganz berührender Augenblick. Ja. Ich komme gleich drauf, warum ich das erzähle. Und man schaut dieses Tier an, das hat einen Kopf, das ist so groß wie ein menschlicher Kopf und der Panzer so groß wie ein, naja, so ein Ofen oder Kühlschrank, also ein großer Kühlschrank. Und ich habe diesem Tier in die Augen geschaut und gedacht, der will natürlich der Letzte seiner Art sein, der will sich gar nicht fortpflanzen. Und Lonesome George hat etwas begriffen. Dieses Tier hat es begriffen. Dieses Tier will nämlich nicht schwimmen gehen. Dieses Tier will nicht, wie nennt man das, die Freizeitangebote wahrnehmen. Ja, dieses Tier will nicht in irgendeiner gemähten Parkanlage spazieren gehen. Dieses Tier hat etwas verstanden. Dieses Tier will nämlich nicht mitmachen. Und jetzt könnte man sagen, dass ein Tier nicht denkt, aber wenn man vor diesem Tier steht, ja, und weiß, dieses Tier isst im Schnitt 5 Kilo Salat am Tag und bewegt sich ungefähr 5 Meter am Tag fort. Und das seit 157 Jahren. Und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass ein Tier 157 Jahre im Schnitt am Tag 5 Meter geht und 5 Kilo Salat isst und nichts denkt. Und das ist vielleicht das Irre, vielleicht ist es ja auch so, dass Lonesome George, diese Schildkröte, seit 157 Jahren nicht nichts denkt, sondern einen Gedanken anfängt zu denken und aber nicht zum Ende kommt. Also wie so eine Welle, ja, die sich aufbaut, aber niemals bricht. Die so Wasser nachsaugt und wie so ein Kreislauf, also der aber nicht zum Ende kommt. Und als ich diesen Gedanken hatte, haben sich meine gesamten Worte auf diese Idee dieses Kreises gelegt, ja, so wie diese Welle. Also ich bin durch die Gegend gelaufen und alle meine ganzen Worte oder die Gedanken, ja, haben sich auf diese Welle, diese niemals brechende Welle gelegt, wie so ein kreisförmiger Strudel war das in meinem Kopf. Und ich habe, also es war, ich bin ganz fast verrückt geworden und ich habe mich gefragt, ob vielleicht könnte Lonesome George auch sowas wie ein Vorbild sein für uns, ja? Dass dieses Tier, weil man sich immer hinstellt oder weil auch in der Politik die Leute sich immer hinstellen und sagen, so, wir wissen, wie es geht, wir haben den Gedanken zu Ende gedacht, wir werden jetzt das und das tun, aber vielleicht, dass es viel schöner wäre, zuzugeben, dass man einen Gedanken gar nicht zu Ende denken kann. Und vielleicht auch nicht soll, dass das vielleicht besser ist. Oder und vielleicht könnte Lonesome George, also diese Schildkröte, auch sowas wie ein Wappentier werden für die Stadt jetzt hier oder auch vielleicht für ganz Deutschland. Das habe ich mir so überlegt und dass vielleicht auch jetzt, vielleicht, dass sich die Leute auch mal wieder treffen könnten, ja. Und zum Beispiel habe ich gedacht, auf dem Rathausmarkt oder überhaupt auf einem großen Platz hier und wir könnten alle einfach mitbringen, was sie so geben können, so, also Geld oder andere Wertsachen oder auch Möbel vielleicht einfach, also Gaben und dann könnte man das alles, also kippt man das alles da auf so einen Haufen und zündet man das an und dann machen wir ein schönes Feuer und dann können wir uns daran tatsächlich richtig physisch die Hände wärmen, mal wieder. Und das so eine, das habe ich mich gefragt, ob das vielleicht jetzt irgendwie so eine gute Idee sein könnte. Ja. Also, das wollte ich nur sagen.
Dieser Hof ist voller Angst, ohne Wünsche, nur mit Absicht, voller Zweifel an sich selbst, teils bewusst im falschen Licht. Dieser Ort ist fehlgelenkt, all das Streben nach den Sachen hör ich im Event versenkt. Nimm den Menschen jedes Lachen und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Ohne jedes falsche Klagen, trotz des Willens, sich zu biegen, sollte es hier niemand wagen, sich in Sicherheit zu wiegen. Mehr als eine Arbeitsstelle wird jetzt zum Normalzustand. Putzen, zapfen, Dauerwelle, viel Betrieb in einer Hand und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen. Und es gibt immer weniger Zeugen, die bereit sind, sich nicht zu verbeugen.
Ich frage mich ernsthaft, welche erotische Fantasie wohl dahinter steckt, wenn Menschen sich wünschen, dass Nekrophile nach ihrem Tod mit ihnen verkehren. Ist das die Sehnsucht nach vollkommener Unterwerfung, die man zu Lebzeiten verpasst hat?
Ob die Verkäufer wohl denken, dass ich einsam bin, weil ich immer nur Brot für eine Person kaufe?
Manchmal schläft mein einer Arm plötzlich ein. Einfach so.
Direkt um die Ecke auf der Limmer Straße ist ein Gemüsetürke, bei dem ich immer einkaufe. Der hat super Qualität und ist trotzdem spottbillig. Wegen der Konkurrenz, sagt er.
Man lernt ja auch nur noch Männer kennen, denen man irgendwo bei irgendeinem Projekt begegnet, nur nicht da, wo man eigentlich wohnt.
Ja, neulich hat dieser Gemüsetürke meine Hand genommen und gesagt, du bist süß. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich vielleicht für eine Zeit lang den Gemüsehändler wechseln soll.
Meine Pflanzen wachsen in meiner Abwesenheit besser. Sobald ich da bin, verlieren sie ihre Blätter und sie schimmeln, weil ich sie zu oft gieße.
Ich habe mir überlegt, ob ich mir einen Fußdeo kaufen sollte. Aber wer riecht schon im Alltag an meinen Füßen?
Ich habe immer schlechte Laune, bin immer gut drauf, notorisch und unterfordert gleichzeitig völlig erledigt. Entweder ich liege apathisch in meiner Wohnung oder ich rede manisch auf irgendwelche Menschen ein.
Ich merke, dass ich mich manchmal zwingen muss, mich mit jemandem zu verabreden. Aber wenn ich dann mit jemandem zusammen bin, dann ist es immer super. Und ich denke gut, dass ich das gemacht habe.
Mein Freund will mich verlassen, weil ich so besitzergreifend bin. Meiner Mutter komme ich pampig und kurz angebunden, wenn sie mich anruft. Mit alten Freunden langweile ich mich zu Tode. Rufen Sie an, bin ich genervt. Rufen Sie nicht an, bin ich enttäuscht.
Frag ich mich schon manchmal, ob ich irgendwie anormal bin. Oder ob ich in meinem Leben vielleicht gerade den falschen Weg einschlage.
Bin in letzter Zeit so gereizt. Ich frage mich, ob ich meine Kinder schlagen würde, also die ich nicht habe. Ich war früher nicht so. Früher war ich heiter. Jetzt träume ich jede Nacht, dass mir die Zähne ausfallen.
Ich habe mal gehört, dass Frauen mit 21 auf ihrem biologischen Höhepunkt angekommen sind. Danach geht's nur noch abwärts. Wie alt bist du jetzt eigentlich?
In einer Minute wechselt meine Stimme ungefähr 10 Mal. Das schaffen andere Leute in einem Monat nicht, was ich am Tag so rumschwanke. Ich lasse mir die operieren.
Nein, deine Nase ist total gut.
Ich weiß nicht.
Früher habe ich immer Shivamukti-Yoga gemacht. Danach war ich wie erneuert. Ob es sowas hier auch gibt?
Plötzlich einem wildfremden Menschen in der Kantine das Tablett entreißen. Ihm mit einem Buttermesser hinterrücks den Büstenhalter auftrennen. Mit einem stumpfen Gegenstand seine Zehen zerquetschen, die im modischen Gesundheitssandalen stecken.
Ich höre auch viel Deutschlandfunk in letzter Zeit.
Denke oft, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich mich vom Nettsein so angestrengt fühle, wie in der Mitte durchgebrochen.
Du, die Nachricht mit Gasengpässen neulich, die hat mich wirklich total aufgewühlt.
Ich lass mir die korrigieren.
Nein, deine Nase ist echt total gut. Also, die Nachricht mit Gasengpässen neulich...
Weißt du, wie die das macht?
Nee.
Die trümmern dir mit einem Hammer bei Bewusstsein das Nasenbein kaputt. Aber immer nur einen Schlag alle 10 Minuten, sonst wirst du schwachsinnig oder stirbst.
Nein, deine Nase ist wirklich total gut. Also neulich hat mich diese Nachricht mit Gasengpässen wirklich total aufgewühlt, weil die Gefahr bestand, dass auch bei uns weniger Gas ankommt. Und dann habe ich mich darüber erschrocken, wie ich nur so eigennützig denken kann.
Komm, gib mir mal schnell einen Kuss.
Ja, also es ist meine Freundin Linda. Die hat angefangen, natürlich erstmal ein Praktikum zu machen, so um ihr Fachabi auch zu bekommen. Und hat in so einem Fotomedienbereich ihr Praktikum gemacht, ihr erstes. Und wurde dann auch im Grunde total sofort so übernommen in der Agentur und ist da auch geblieben. 4 Jahre hat da ganz normal Geld verdient und professionell gearbeitet und dachte dann aber irgendwann, sie muss nochmal studieren und ist dann nach Berlin gegangen, um da Kulturmanagement zu studieren. Und da hat sie jetzt, glaube ich, ihre Zwischenprüfung oder ihr Vordiplom gemacht und muss jetzt nochmal so ein Praktikum machen. Ein halbes Jahr geht das, glaube ich. Und das macht sie jetzt auch wieder in Berlin in so einer Eventagentur, wo sie eigentlich in kompletter Eigenverantwortung einen ganz normalen Job macht. Sie kriegt dafür aber natürlich gar kein Geld und die Agentur verlässt sich aber auch auf sie und leidet da jetzt auch nicht groß drunter, aber sie macht das halt und es ist irgendwie ganz normal, dass sie wirklich 7 Tage die Woche da ist eigentlich und eigentlich auch nebenbei gar nicht mehr arbeiten kann. Also sie muss natürlich, eigentlich müsste sie ja Geld verdienen, hat natürlich so Nebenjobs, die jetzt nicht gehen gerade.
Was ich wirklich nicht oft tue, ist mich verlaufen. Ich versuche immer bekannte Wege zu gehen. Das war auf dem Land jedenfalls so. Wie heißt denn jetzt der Scheißladen? Das gibt es nicht, dass sie mich nicht abgeholt haben. Scheiße. Hallo Mila? Mila? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Scheiße. Alle tragen diese karierten Burberry-Pullis, seit es sie bei H&M gibt. Kackladen. Die Nummer der Auskunft, die könnt ihr euch selber merken, ihr Wichser. Ich habe furchtbare Angst vor Prüfungssituationen. Jens hat gesagt, er hat nur noch 13 Sommer. Nächster Halt, Haltestelle. Schmeißt keine Schäferhunde aus dem Fenster. Wieder nichts in der Luft. Außer Angst. Das hier stimmt. Ein Bekannter hat sein erstes Buch Ich kann nicht mehr betitelt. Und ich bin Papi, das dümmste Krokodil. Ich bin letzten Samstag in derselben Straße gewesen, glaube ich. Mit denselben Fragen. Ich traue mich nicht, einen von euch anzurufen. Eine aufgeladene Prepaid-Karte macht noch keinen eingeladenen Freundeskreis. Lichter blenden meine Augen. Ein Funke hat mein Knie versenkt. Mila! 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 Mila, du Psycho! Bitte! Du weißt doch, was man tun muss, wenn es wackelt. Nein? Mila! Sie sind die Königin der Steinzeit. Und ich bin ein Blödian im Beinkleid. Ich gehe morgen in den besten Mediamarkt aller Zeiten. Das haben sie gesagt, im TV. Männer würden Telefonzellen zerstören, aber sie scheinen blind zu sein auf den Magenta-Augen. Ich hätte jetzt gern den Publikumsjoker und nicht den Telefonjoker. Meine Hände schwitzen vor Angst, aber meine Füße sind in Panik. Überall rasen Körper vorbei. Mila! 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 SMS gefällig? Ärger gefällig? Mila! Scheißtype. Keiner hält seine Hände mehr in die Luft. Längst schon sind die Jüngeren die Älteren. Überall flattern diese bescheuerten Beats. Irgendwann werden sie Haare komplett abschaffen. Oh Gott, und ich halte mein Handy an die Stirn. Immer ist irgendwas hinter mir her. Ich denke jetzt mal nichts. Erlaubt ist, was nicht stört. Oh ja, in der Schweiz. Doch, doch. 1.30 Uhr. Ich habe plötzlich den Geruch von Baumrinden in der Nase. Die Bullen kann man auch nicht mehr so hassen wie damals. Irgendwann hat sich mein Diskussionsverlangen aufgelöst. Mila! Verdammter Verkehr! Ich muss aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Sie werden so oder so Witze über mich machen. Witze über mich machen. Denkt, was ihr wollt. Na klar, hab ich Bock auf dich.
Gib mir deine warme Jacke.
Ich werde auf keinen Fall zurückkommen vor dem ersten Weihnachtsfeiertag. Den Gefallen tue ich euch nicht. Mein Hals wird noch Falten werfen von der ganzen Anstrengung. Lutsch meinen Schwanz, du Chefschwein.
Nächste Woche
müsste meine kleine Schwester Geburtstag haben. Ich werde auf keinen Fall Informationen mehr annehmen in den nächsten Jahren.
Und nicht an mir scheitern,
sondern an euch. Warum ich nichts wusste von dem Risiko? Ich wusste es ja.
Wir sind keine leisen Menschmaschinen mehr. Wir sind rasender Motormensch.
Jedenfalls, das war wohl so ein Studentenjob. Und da ist so ein Assi in so einem Pink Panther-Kostüm von der Telekom unten am Strand, also direkt so an Wasser lang gelaufen. Und der hat da irgendwie so Werbungsflyer verteilt, so mit einer Flatrate drauf von der Telekom. Jedenfalls in so einem beschissenen Panther-Kostüm oder was. Und Stefan meinte, der Penner soll sich eine richtige Arbeit suchen und hier nicht irgendwie die Leute an den Strand nerven. Und dann sind wir los mit 5 Mann und haben dem hinterher. Und irgendwie hat der scheiß Panda das aber geschnallt und ist dann so losgepichelt. Und hier, Carsten hat ihn dann schon mit einem Sprung so an Schwanz hinten fest, dass der Schwanz voll abgerissen ist von dem beschissenen Panda-Kostüm. Und der Panda war voll am Schreien und die ganzen Flatrate-Flyer sind überall rumgeflogen durch die Leute. Und der ist dann bis zur Brücke hin irgendwie. Ich meine, was weiß ich, wer da drin steckt. Ich kann ja nicht in so ein Panda-Kostüm reingucken oder was. Vielleicht steckt da noch ein Weihnachtsmann auch noch drunter oder was. Die Spackos machen 3 Jobs und noch 2 Praktikums obendrauf und ja, normal oder was. Auf jeden Fall ist der Horny denn bis ans Ende der Brücke und hat dann geschnallt, dass er wahrscheinlich in sein scheiß Kostüm irgendwie nicht fliegen kann. Und die Flyer helfen ihm auch nicht beim Fliegen. Und dann ist der irgendwie ins Wasser reingesprungen mit seinem ganzen Krempel. Und die Scheiße war nur, dass er sich sofort vollgesaugt hat. Und dieser Clown wäre fast abgesoffen irgendwie. Und Klaus meinte noch, hätte er mal irgendwie lieber irgendwie für die Lufthansa-Werbung gemacht, dann wäre er vielleicht in den Flugkostüm auf die Brücke und dann hätte er abheben können. Jedenfalls ist er dann von der DLRG gerettet werden. Und irgendjemand meinte später noch, dass der nicht mehr richtig aus dem Koma raus angeblich gekommen ist. Der Penner, Alter.
Ja, aber ich meine, ich hatte ja nicht immer nur schlechte Phasen. Ich hatte auch zwischendurch schon lange her, aber da weiß ich noch, da war eine Phase, die war eigentlich super. Da war ich zum Beispiel in der Supermarktschlange und ich habe gemerkt, ich stehe in dieser Schlange, weiß ich, 10 Leute, 13 Leute minimal oder so, oder egal. Ich habe gemerkt, ich fall auf. Also, die Leute achten auf mich. Da steht jemand in der Schlange. Also die haben sich umgedreht und so weiter. Und dann in der Zeit hat mich auch irgendjemand mal Mike genannt. Ich weiß auch nicht, welcher Anlass. Irgendwie, Mike, ist es toll, was du da machst. Oder toll, du siehst toll aus, Mike. Oder so. Und da habe ich so, Mike? Ich heiße ja gar nicht Mike, ne? Eigentlich. Also bis dahin. Und dann habe ich beschlossen, ja, Mike, das passt doch viel besser zu mir, der Name Mike. Ich finde, Mike ist so, seitdem heiße ich Mike. Und haben auch Leute gleich gesagt, warum sind wir eigentlich nicht drauf gekommen, dich gleich Mike zu nennen. Das passt viel besser.
Plötzlich war es stockdunkel und ich fand mein Handy nicht, um damit Licht zu machen. Auf welche Gefühle kann man sich verlassen und was ist einfach nur mal so eine Phase?
Ich kriege jetzt schon Panik, wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder einen ganzen Tag vor mir habe, bis ich wieder schlafen kann. Ich habe vor einigen Tagen neue Fusion-Kaugummis gekauft. Sie hatten den Geschmack von Melonen und Blackberries. Das stand zumindest auf der Packung. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was Blackberries genau sind. Obwohl diese Geschmacksrichtung zweifellos neu ist, finde ich nicht, dass sie die Bezeichnung neu überhaupt verdient. Deshalb vermeide ich mit Absicht das Wort neu, wenn ich einen Text schreibe. Und bloß weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Bloß, weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Ich sage bloß, weil ich friere, da ist noch lang nicht Winter. Ist noch lang nicht Winter. Es ist erschreckend.
Wie gerne ich die Weltwoche lese.
Es ist erschreckend, wie gerne ich die Weltwoche lese, obwohl ich diese Zeitung eigentlich hasse. Apropos hassen, obwohl ich brennende Autos für ein starkes Ausdrucksmittel halte, getraue ich mich nicht, eines anzuzünden, da ich viele Freunde habe, die eine Beschädigung ihres Autos für einen Angriff auf ihre Persönlichkeit halten würden. Mama und Papa sind richtig nette Menschen, mit eigenen Pferden und eigenen Schwänen. Hast du auch immer Angst, dass dir dein Handy ins Weinglas fällt? Am schlimmsten sind Männer, die ohne Hilfe keine Familien mehr ernähren können. Außerdem bin ich anders. Jedenfalls denke ich das manchmal. Und bloß weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Ich sage bloß, weil ich friere, da ist noch lang nicht Winter. Ich kenne keine einzige Telefonnummer auswendig. Warum auch? Ich habe sie alle abgespeichert. Wer an einer Herzkrankheit stirbt, hat bestimmt zu wenig Gemüse gegessen. Okay, Leute, ich spreche jetzt mal für alle. Keiner von uns hat Kinder oder Häuser. Man kann also sagen, es ist keine Zeit vergangen. Es gibt nur abgeschlossene Studien, Firmengründungen, irgendwelche Ferien und neue Projekte. Und nur zur Information, ich habe Schmerzen.
Frieden ist Krieg.
Gleichstellung ist Krieg der Kulturen. Menschenrechte sind Folter. Amt für Migration ist Amt gegen Migration. Integration ist Ausgrenzung. Möglichkeit ist alleingelassen werden. Freiheit ist Kälte gegenüber deinen Mitmenschen. Sag mal, Sophie, ist Freiheit dennoch Unsicherheit? Freiheit ist die Freiheit, Minderheiten zu unterdrücken. Was denkst du denn? Freiheit ist Bildungsabbau? Ja, und Freiheit ist Verdummung. Und natürlich ist Freiheit Privatisierung. Also dann ist Freiheit auch Folter. Freiheit ist nicht nur Verdummung, Privatisierung und Folter, sondern vor allem Arbeitsplatzabbau. Dann ist Freiheit ja 1000 Lügen pro Sekunde. Jetzt hast du's verstanden. Und nun lass uns der Freiheit alles Gute wünschen. Man kann mit seinem Handy ein Foto machen, damit man weiß, wie man aussieht. Und bloß, weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Bloß, weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Ich sage, bloß, weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Bloß, weil ich friere, ist noch lang nicht Winter. Ist noch lang nicht Winter.
Vögel gerne, also Tiere mag ich nicht so, sind nicht so mein Fall. Tiere, so große Tiere wie zum Beispiel Rehe, Füchse, die können ja auch Tollwut haben. Und das ist dann aber auch symptomatisch vielleicht für meinen Blick auf die Welt, wie ich sie mir vorstelle. Ja, es gibt da zum Beispiel so eine kindliche Fantasie, ich weiß noch, die ist zerbrochen an einem Tag, als ich in der Bravo gelesen habe, dass die Toten Hosen, ich habe damals überhaupt noch gar keine Musik gehört, aber ich wusste, dass es eine Band, die in der Zeitung ist, dass die, ich glaube, es waren die Toten Hosen, diese Punkband, dass die ins Gefängnis gekommen sind. Und da habe ich an diesem Tag dann was über ja, über die Welt oder über Gesellschaft verstanden. Und ich fand das als Kind schade, aber an dem Tag, als ich erfahren habe, dass die Toten Hosen, also das ist jetzt nur ein Platzhalter sozusagen für jemand, der ja in den Medien ist, dass die auch ins Gefängnis kommen können, da ist wie so ein, da ist, geht so ein Riss durch, das ist was zersprungen. Also da, dem Tag, das ist natürlich auch eine Befreiung, aber jetzt komme ich mal zurück auf die meine Tiervorlieben. Also Vögel finde ich, dass die sind so sauber, Tiere, aber wiederum, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind auch sauber. Also das war jetzt nicht so ein gutes Argument, aber...
Es ist doch wirklich grotesk, dass wir, die wir ein besseres Leben fordern, durch die schamlose Privatisierung jeglicher Öffentlichkeit mittlerweile das Gefühl haben, wir müssten uns schützen vor das stellen, was wir einst Schweinestaat nannten. Ich habe Angst, Sklavin eurer verordneten Möglichkeiten zu werden. Ich habe Angst, in endlose Freizeit entlassen zu werden, weil ihr weitere Produktionsstätten auslagert. Ist die erweiterte Möglichkeit in Orientierung nicht überhaupt eine Voraussetzung, ohne die diese neue Freiheit gar nicht existieren könnte? Der Zusammenstoß der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem Unbeherrschbaren. Die Herrschaft des Privatmenschen, eure demokratische Moderne, wie ihr es nennt, hat uns mehr und mehr zu Menschen ohne Führer gemacht, uns nach und nach in die Situation versetzt, für uns selbst entscheiden zu müssen. Uns sagt kein moralisches Gesetz und keine Tradition mehr, wer wir zu sein haben und wie wir uns verhalten müssten. Ich habe Angst vor dem Unmöglichen. Ich habe Angst vor der Unsicherheit. Ich habe Angst vor der Unfähigkeit zu handeln. Und Sie, meine Damen und Herren, geben Sie es zu, dass Sie gar nichts, aber auch gar nichts dagegen unternehmen können. Verzweiflung, verlassen, verstoßen, zertreten, alle Bande der Natur.
Ganz
Ja, und danach war ich 6-7 Jahre mit einer Frau zusammen, die mich dann verlassen hat, wegen einem Typen, der heißt Dirk. Wo ich auch das echt nicht gepeilt habe, aber weiß ich bis heute, naja. Und dann habe ich aufgrund dieser Trennung, ich habe dann pfeifisches Drüsenfieber 2 Jahre bekommen und habe dann aber auch so einen Zähltick entwickelt. Also sowas, also mir fällt es auch deswegen schwer, die Geschichte jetzt zu erzählen, flüssig zu erzählen, weil ich eigentlich beim Gehen immer zählen muss. Also zum Beispiel die Passanten, so die beiden, da fängt es an. 1, 2 und so. 1, 2. So, und dann würde ich mich umdrehen, jetzt kommt 3 und so weiter. Und also alles, was durch 9, ich bilde dann immer eine Summe, die teile ich durch 9 und so weiter. Ach, das ist ein bisschen so kompliziert. Das heißt, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Zählen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, Bäume, Passanten oder wenn sie mich jetzt hier filmen oder du mich jetzt hier filmst, dann die Schritte 1, 2, 3 und das Gras dann immer so kurz in den Kopf rein, wenn ich erzähle. Wahnsinnig anstrengend, das ist eigentlich seit der Trennung so. Oh Mann, ich fand da halt weinen. Und ich weiß auch nicht, also zum Beispiel, wenn ich nachts auf Klo gehe, dann, wenn ich nachts aufs Klo gehe, ich habe so eine Art, ich gehe auf Toilette nachts, mein Nachbar hat sich schon beschwert, weil ich nicht immer einmal spülen, ich muss dann immer 9-mal spülen und das halt nachts so. Und er denkt, ich mache das extra, weil ich ihm denke, ich will ein Büro da unten einrichten in seiner Wohnung oder so. Ich meine, wozu brauche ich ein Büro? Und er hat dem Vermieter schon Bescheid gesagt. So, und ich weiß genau, woher das kommt, wegen Prägung. Ne? Ich habe meine Mutter, ich weiß auch, wie mein Vater mir so gesagt hat, so da und da musst du dich waschen, so und da duschen. Und meine Mutter hat mir halt auch beigebracht, wie man das mit dem AA, mit dem Groß macht, so. So, man geht so auf Klo und dann so und macht so groß und dann guckt man so und dann wischt man das ganz sauber ab und so, möglichst schnell und dann spülen und dann gucken, ob das auch wirklich weg ist und das ganz schnell und dann den Deckel runter irgendwie so. Und ich muss das halt immer ganz schnell machen und ganz wichtig war ihr die Sauberkeit und dass man das wirklich wegspült alles. Und seitdem haben Leute auch mit Briefkästen, dass wenn sie das reinschmeißen, dann immer nachgucken müssen, ob es wirklich drin ist. Und ich habe das halt dann mit dem Spülen und muss dann halt nochmal spülen. Und diesen Zieltick, das verselbstständigt sich immer mehr, wie ich sowieso das Gefühl habe, dass alles sich so ausfranst, je älter ich werde. Also es ist so irgendwie, wo ich dann noch so ein persönlich eine normale Sperre hatte und früher hätte ich noch gesagt, jetzt hör mal auf mit dem Spülen. Ne? Hätte ich mich selber, Mike, jetzt hörst du mal auf mit dem Spülen. So 2-mal spülen reicht wirklich, das ist doch weg, das siehst du doch. Stehe ich nachts auf und spüle. Ne? Das ist, aber ich weiß auch nicht, wie ich da wieder rauskomme. Und ich kann es ihr auch nicht vorwerfen, sie hat sich halt verliebt. Meine Dirk, wenn ich mir den Typ mal obwohl er ist wahrscheinlich nett und so weiter. Sie hat auch ein Kind jetzt mit ihm. Aber irgendwie im ich meine, das kann nicht so weitergehen eigentlich. Aber wahrscheinlich geht es 30, 40 Jahre weiter.
Anschließen lassen wollen, weil sie es nicht kapieren, weil es ihnen einfach nicht in den Kopf geht, warum sie nicht gefragt worden sind. Sie wollen wissen, wie man sowas machen kann, wie man sie einfach außen vor lassen kann. Sie also sind die Angehörigen, die ihm mit einem Taxi hinterherfahren, die seine Telefongespräche kontrollieren. Sie sind die seine Kontoauszüge verfolgen, seine Jackentaschen ausleeren und sich Nummern aus seinem Notizbuch rausschreiben oder zuhören, wenn er im Nebenzimmer spricht. Sie also sind die ihm hinterher schleichen,
die Nächte durchwacht bleiben und horchen. Sie sind die, die horchen, ob die Tür geht, ob man schon Schritte hören kann, ob er schon dasteht im Gang und horcht, ob sie noch wach geblieben sind. Ob sie noch wach geblieben sind. Sie sind die Angehörigen, die an die Situation nicht richtig angeschlossenen, die sich an die Situation hier anschließen lassen wollen. Doch es klappt nicht recht, nicht wahr? Ich habe gedacht, sie würden ihre Angehörigen-Automatik für einen Moment mal unterbrechen. Ich habe gedacht, sie würden hin und wieder mal außer Betrieb sein. Sie also sind die, die nicht von ihm lassen können. Sie müssen kleben bleiben, zumindest so lange, wie ich mit ihnen hier rede. Sie sind ja lebendig begraben unter ihrer Unterstützerwut, aus der sie keiner befreien tut. Sie müssen immer dranbleiben an ihm. Sie können von ihm nicht lassen, wo sie doch so verwickelt sind. Ich verstehe ja, sie wollen die Kontrolle bewahren, die ihm so fehlt. Sie denken, vielleicht können sie noch rechtzeitig reagieren. Aber im Prinzip reagieren sie nicht. Hier reagiert niemand. Hier bringen sich nur alle um den Verstand. Ich verstehe, es gibt nur als Angehörige. Sie haben ansonsten keine Daseinsform. Auch wo es jetzt brenzlig wird. Sie also sind die Angehörigen. Ich muss sagen, ich habe sie mir ein wenig anders vorgestellt, wenn sie jetzt so vor mir stehen. Ich muss sagen, das steht ihnen gar nicht gut, wenn sie jetzt so vor mir stehen. Und alle Verwandtschaftsgrade in ihrem Gesicht, die sie jetzt zusammensammeln und die sie jetzt über Bord werfen wollen.